Nach einem solchen Buch bleibt dem Verfasser nur noch die Wahl zwischen der Mündung einer Pistole und den Füßen des Kreuzes. Das ist ein Zitat aus einer zeitgenössischen Besprechung des Romans Gegen den Strich von Joris Karl Huysmans. Gegen den Strich erschien im Jahr 1884 und gilt als ein Klassiker der Weltliteratur. In dem Roman geht es um den adeligen Dandy de Sanson, der aus dem schnöden, banalen Alltag flieht und sich in seinem Landhaus eine eigene Welt aus Kunst und Visionen erschafft. Der Literaturwissenschaftler, Publizist und Redakteur Hanjo Kesting hat sich mit dem Roman Gegen den Strich ausführlich beschäftigt. Hanjo Kesting ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie ist das in dieser Konsequenz? Kann sich der Verfasser nach der Lektüre dieses Buches also nur die Pistole geben oder aber zum Christentum bekehren? Hat der Rezensent, den später auch der Autor Huysmans ja selbst zitiert hat, hat er recht?
Er hat in gewissem Sinne recht, denn Huysmans, der Autor dieses Buches, ist tatsächlich zum Katholizismus übergetreten, 8 Jahre später, und ist in die Schlussphase seiner literarischen Laufbahn eingetreten mit 3 katholischen, in Anführungszeichen, katholischen Büchern, insoweit Literatur konfessionell sein kann. Aber es sind Bücher, die religiöse Themen und auch eine sehr große Nähe zum Katholizismus, aber in einer sehr ambivalenten, zwiespältigen Weise unterhalten. Da Sie Huysmans einen Klassiker genannt haben, muss man ja hinzufügen, er war nie ein so ganz berühmter Autor. Nicht so berühmt wie andere Romanautoren, sagen wir wie Tolstoi oder Dostojewski oder auch in Frankreich wie Zola oder Maupassant, also seine Zeitgenossen. Sein Buch war eher eine Art Kultbuch. Und es ist bis heute für bestimmte Kreise ein Kultbuch geblieben, das ein Gründungsbuch war für eine ganze literarische Bewegung, den Symbolismus, und als Bibel der Décadence verherrlicht worden ist. Also als Verherrlichung der absoluten artifiziellen Künstlichkeit.
Also als Bibel der Dandys. Oscar Wilde hat das geliebt, diesen Roman. Ich habe das jetzt nochmal gelesen, habe diesen Dandy kennengelernt, um den es ja eigentlich nur in diesem Buch geht. Also wenn man dieses Buch liest, muss man sich heute schon Mühe geben, um ihn nicht auch sehr, sehr nervig zu finden, oder?
Es ist ein Buch von sehr großer Künstlichkeit und es hängt natürlich auch sehr vom Leser ab, wie es bei jedem Buch bis zu einem gewissen Grad vom Leser abhängt, ob ein Resonanzboden zu dem Buch entsteht. Das ist ja bemerkenswert für einen Roman, dass es im Grunde nur eine einzige Figur hat, den von Ihnen erwähnten adligen Jean Florissat des Essarts, einen dekadenten Dandy, der sich in eine künstliche Welt, in seiner Villa, in seinem palastartigen Haus zurückzieht und dort experimentiert mit allen möglichen artifiziellen Gegenständen, mit Blumen, mit Edelsteinen, mit besonderen Farben. Und es gibt daneben gar keine äußere Handlung. Und jedes Kapitel ist eine Art Prosagedicht über eines dieser Themen: Blumen, Edelsteine, Bücher, Musik und so weiter.
Also er arbeitet sich da auch durch die Kulturgeschichte des Abendlands, kann man fast
sagen.
In den einzelnen Kapiteln, in denen es dann eben um Literatur, Musik, Malerei, Edelsteine geht. Das ist wirklich ein wunderbarer Ritt durch die Kulturgeschichte, oder?
Ja, es ist ein Ritt durch Kulturgeschichte und in dem Sinne ist es kein klassischer Roman, sondern ein Roman-Essay, der sich zu lyrischen Gipfeln emporschwingt. Am Ende mündet das in einen Lobpreis des zeitgenössischen Dichters Stéphane Mallarmé, der auch eine Gründungsfigur des Symbolismus gewesen ist. Und Mallarmé war berühmt für die Form des Prosagedichtes. Und die einzelnen Kapitel sind Prosagedichte, in die sehr viel kulturgeschichtliches Wissen, aber auch sachliches Wissen über Blumen und Edelsteine eingeflossen ist. Über den Autor sollte man vielleicht noch hinzufügen, der Name wird ja vielen nicht geläufig sein. Huysmans, wenn man ihn im Schriftbild sieht, würde man ihn möglicherweise auch Huysmans aussprechen, also holländisch. Er stammt aus einer holländischen Familie. H-U-Y-S, Huysmans, oder im Französischen. Die Familie ging nach Paris, dort wurde er geboren, Huysmans.
Dem Helden dieses Romans nützt aber all dies Wissen nichts. Es ist jetzt das Gegenteil eines Bildungsromans. Heute würde man sagen, der Romanheld kann da nirgendwo andocken oder sich retten. Warum nützt ihm denn das alles nichts?
Das nützt ihm alles nichts, weil er in einer Epoche lebt des Pessimismus. Nicht ohne Grund taucht auf den letzten Seiten der Name Schopenhauer auf. Es ist ein erschöpftes Zeitalter. Der Dandy-Kult ist die letzte Form der Verfeinerung, die aber auch nicht zu einem neuen Leben führt. Und deswegen hat der Rezensent dieses Buches, der schrieb, es bleibt nur die Alternative zwischen der Mündung einer Pistole oder dem katholischen Kreuz, sehr recht gehabt. Nicht nur, weil Huysmans später zum Katholizismus übergetreten ist, sondern weil die Flucht in den Glauben der einzige Ausweg war. Das merkwürdige Phänomen dabei ist, es ist keine fröhliche Flucht in den Glauben, es ist eine verzweifelte Flucht in den Glauben, es ist ein Glaube ohne Hoffnung, ein Glaube auch ohne die richtige Frömmigkeit, und die Erlösung tut sich für den Helden des Buches nicht auf.
Also in diesem Roman ganz und gar nicht, da zeichnet sich das nicht ab. Ich zitiere mal eine Stelle: Man müsste sich daran hindern können, mit sich selbst zu diskutieren, sagte er sich schmerzlich bewegt. Man müsste die Augen schließen, sich von einem Strom mittragen lassen und diese verfluchten Entdeckungen vergessen können, die seit 2 Jahrhunderten das Fundament der Religion zerstören. Zitat Ende. Was wünscht er sich da, der Romanheld? Die Zeit vor der Aufklärung zurück?
Ja, er wünscht sich zumindest, die Zeit anzuhalten und frei zu werden von einer Epoche, die alle bis dahin gesichert scheinenden Glaubensgewissheiten aufgelöst hat. Das kann man sagen, ist durch die Aufklärung geschehen. Alles ist in Zweifel gezogen worden. Und nun bleibt jemanden, der diese Dinge ernst nimmt, der ein ernsthafter Sucher ist, dem bleibt nichts anderes übrig, als einen Weg für sich zu finden, der aber im Grunde nur ein Fluchtweg, ein Ausweg ist. Und deswegen ist die Alternative die Mündung einer Pistole, der Selbstmord, ja die Alternative zum christlichen Kreuz, und deutet an, dass das auch keine erfreuliche Lösung für die Lebensproblematik dieses Menschen ist.
Dieser Romanheld, der versucht dann sogar am Tisch des Herrn die heilige Kommunion zu sich zu nehmen, und selbst da sagt er: Ich werde geprellt. Brot und Wein sind nicht echt, sondern verunreinigt. Alles ist verdorben, oder?
Man kommt damit natürlich an einen Punkt in einer Epoche des Nihilismus, die dort eine Art Gipfelpunkt erreicht hat, wo man einem Helden wie ihm, der ja auch ein dekadenter, ein verfeinerter, aus einem Adelsgeschlecht stammender Held ist, keine Lebensalternative mehr anbieten kann. Es ist ja nicht der Versuch, ein allgemeines Rezept für die Menschheit zu entwerfen. Das war nicht der Sinn von Huysmans Buch. Sein Zeitgenosse Emile Zola, der Anführer der naturalistischen Bewegung im Schreiben, also wo man gesellschaftliche Veränderungen bewirken wollte, das war eine Schule, der auch Huysmans zunächst angehörte, war sehr unglücklich über das Erscheinen dieses Buches und sagte, ein Buch wie dieses kann nie eine literarische Stilrichtung eröffnen. Es wird ein Einzelwerk bleiben in aller Verfeinerung, ein Buch für wenige Leser, ein Buch für die Happy Few, wenn man so will, oder die Unhappy Few, für die unglücklichen, verzweifelten wenigen, die darin ihre Bibel finden. Aber es ist kein Rezept, das sich für ein größeres Lesepublikum öffnen kann.
Aber Bücher sind doch selten Rezepte in der Form, als dass sie irgendetwas mit Lebenshilfeliteratur zu tun haben.
Nun kann man von Zolas Romanen nicht sagen, dass sie Rezepte waren, aber sie waren doch Bücher, die eine gesellschaftliche Veränderung anstrebten, die sich auch mit politischen Bewegungen, etwa der Gewerkschaftsbewegung, verbündeten. Das war auch Zolas Ziel. Dass es Zola geschafft hat, nicht nur ein Rezept zu geben und einen großen Roman zu schreiben, das ist eine andere Sache. Aber es ist nicht so, dass Literatur nur im Elfenbeinturm existieren kann. Sie kann schon politische Botschaften aufnehmen, wenn sie es tut in einer Form, die die Sache der Literatur nicht preisgibt.
Aber in diesem Fall ist ja Literatur etwas, das die Welt eines Menschen mit sehr empfindlichen Nerven darstellt, und diese Welt ist nicht zu ertragen. Heute lesen wir das als etwas, worin sich vielleicht Menschen mit empfindlichen Nerven zum Teil, also nicht ganz und gar, identifizieren können, und damit hat es für alle eine bestimmte Funktion.
Ja, und in dieser Weise ist es ja auch immer ein Kultbuch geblieben, und es gibt auch heute Menschen, die darin sich wiederfinden und ihre seelische Verfeinerung, ihr seelisches Raffinement darin gespiegelt sehen. Der bekannteste Autor der heutigen Zeit, der sich wieder auf Huysmans bezieht, ist der französische Schriftsteller Houellebecq in seinem unlängst erschienenen Roman Soumission, Unterwerfung, wo er einen islamischen Staat in Frankreich prophezeit. Und der Protagonist dieses Buches, François, ist ein Verehrer von von Huysmans, der 7 Jahre an einer Dissertation über Huysmans gearbeitet hat und anstrebt, seine Werke in der berühmten Bibliothek de la Pléiade herauszugeben. Und solche Figuren wie Houellebecq gibt es auch natürlich in der deutschen Literatur, solche, die zumindest, sagen wir, eine neue Beziehung, ästhetisch unterfütterte Beziehung zum Katholizismus suchen, wie Martin Mosebach.
Und Houellebecq schickt seinen Romanhelden ja auch auf die Spuren von Huysmans. Das heißt, genau. Er geht ins Kloster, der versucht sich anzunähern, scheitert aber dann. Also dieser ästhetische Katholizismus funktioniert bei dem nicht, oder?
Er funktioniert dort so wenig, wie er bei Huysmans wirklich funktioniert hat. Wenn man ein späteres Buch von Huysmans nimmt, Là-bas, tief unten, da gibt es einen Priester, der von der Kirche aus dem Priesteramt entfernt worden ist, der ein besessener, aber mehr vom Teufel als von Gott besessener Priester ist und der das Kreuz auf seinen Fußsohlen trägt, um es immer in Staub treten zu können. Also solche merkwürdigen Verirrungen des Religiösen sind Huysmans durchaus nicht fremd.
Also sich über die Blasphemie auch dem Glauben zu nähern.
Genau.
Denn die Blasphemie muss ja erstmal überwunden werden, um dann glauben zu können.
Ja. Also es gibt gar keinen anderen Weg mehr in dieser nihilistischen Umgebung zum Glauben zu kommen, es sei denn über die Blasphemie und durch den Nihilismus hindurch.
Das ist dann das Ambivalente auch bei
Huysmans. Das ist das Ambivalente, ja.
Aber es ist kein, das sagten Sie schon zum Anfang, es ist kein erlösender Glaube, kein erlösender Katholizismus,
überhaupt nicht,
den er da erfährt.
Es ist ja auch im hohen Maße ein ästhetischer Katholizismus. Also die Glaubensbotschaft wird man in diesem Buch nicht ausgebreitet finden, sondern alles das, was zum Kult des Religiösen, zur Liturgie gehört, also der Weihrauch, die schönen Dinge. Also das ist etwas, was die Brücke sein kann, für manche Menschen ja auch die Brücke bildet zum Katholizismus. Aber das ist ja doch nur eine Behelfsbrücke und keine wirkliche religiös unterfütterte Brücke.
In Teilen ist das Buch aber auch, naja, ich musste fast schmunzeln, in Teilen ist es sehr überspitzt. Zu Anfang schaut er auf seinen Teppich und dann denkt er, ach, eine Schildkröte, die golden ist, die würde farblich dort gut hinpassen. Und dann nachher lässt er auch auf den Panzer der Schildkröte noch verschiedene Edelsteine einlegen.
Das ist schon sehr versponnen, oder? Eine Übersteigerung. Also das ist ein Versuch, das ästhetische Erlebnis, das ästhetische Raffinement immer neu zu steigern. Die seltsame Pointe ist ja, dass diese Schildkröte, der diese Edelsteine in den Panzer eingelegt werden und die nun im schimmernden Licht durch das Wohnzimmer kriecht und ein merkwürdiges Licht ausstrahlt, dass die das nicht erträgt und stirbt. Man hat dieses Buch von Huysmans, Aribua, auf Deutsch gegen den Strich, auch ins Englische übersetzt und ihm dort den Titel gegeben Against Nature, also gegen die Natur. Und es ist ein Leben, wenn man so will, auch gegen die natürlichen Bestimmungen des Menschen, auch gegen die natürliche Form der Sexualität. Denn die Sexualität spielt in diesem Buch merkwürdigerweise nur eine sehr verschobene, indirekte Rolle. Dieser Desessant, der Held dieses Buches, lebt wie ein Mönch in seinem Haus.
Eine Sexualität als überwundene Sexualität, denn die hat er in all seinen Ausschweifungen, wie das bei Houellebecq ja auch immer wieder auftaucht, überwunden und auch als sinnentleert erkannt.
Hinter sich gelassen, aber er wird davon doch bedrängt, insbesondere vom Phänomen der Weiblichkeit, dass er zutiefst zurückweist. Also er hat auch Angst vor der Sexualität.
Ein Buch, das bis, ich habe gerade diese Schildkröte zitiert, dass es Exzentrische bis in die höchsten Schrauben dreht, das wird dann fast komisch, oder? Oder wirkt das auf uns heute nur so komisch?
Also ich habe daran nicht eigentlich eine Komik gefunden. Ich kann mir einen Leser vorstellen, der darin komische Seiten findet, weil das Exzessive, das Übersteigerte natürlich immer das Komische berührt. Ich glaube aber nicht, dass dem Huysmans eine solche Reaktion lieb gewesen wäre, dem Autor dieses Buches.
Man muss auch die Dandys von damals betrachten. Also es soll ja so eine Geschichte um eine Schildkröte gegeben haben und den Flaneur, der durch Paris an der Leine mit einer Schildkröte spazierte, das soll es tatsächlich gegeben haben.
Robert de Montesquieu, das ist eine reale Figur aus dem Paris vom Ende des 19. Jahrhunderts, die übrigens auch im 4. Band der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust eine Rolle spielt. Aber auch im Hintergrund könnte man an den bayerischen König Ludwig II. Denken, der sich diese fantastischen Schlösser gebaut hat. Also das war in dieser Zeit en vogue. Und wenn dieses Buch von Huysmans gegen den Strich genannt wurde, weil er es selbst als ganz unzeitgemäß empfand, es gibt kein Buch, das zeitgemäßer hätte sein können als dieses Buch auf dem Gipfel der europäischen Dekadenz.
Warum lohnt es denn heute ein Buch, das 1884 geschrieben wurde? Warum ist das heute so spannend zu lesen?
Nun, es gibt viele große Romane, große Bücher des 19. Jahrhunderts oder auch früherer Jahrhunderte, die es lohnt, heute zu lesen. Und Huysmans gegen den Strich ist eines dieser Bücher, vor allem, weil es ein, wie ich finde, literarisch absolut perfektes Buch ist. Die Kunst des Prosagedichts, die Verfeinerung der Beschreibung, die wuchernden Metaphern, mit denen die Blumen, die Edelsteine und so weiter beschrieben werden, das sind Metaphern wie Orchideen, könnte man sagen. Und sie sitzen immer sehr genau. Also die große sprachliche Genauigkeit, mit der Huysmans seine literarische Vision hier ausbreitet, ist für einen Leser, der literarische Verfeinerung schätzt, eine wunderbare Entdeckung.
Und das geht auch in der deutschen Übersetzung nicht verloren?
Das geht auch in der deutschen Übersetzung nicht verloren, nein.
Vielen Dank dem Publizisten, Literaturwissenschaftler und Redakteur Hanjo Kesting. Ganz besonders empfehlen möchte ich hier die Reihe Große Romane der Weltliteratur von Hanjo Kesting, erschienen im Waldstein Verlag. 3 Bücher, 1300 Seiten, 3 Bände sind das für 39,90 Euro. Und darin findet sich natürlich auch eine ausführliche Betrachtung von Gegen den Strich von Joris Karl Huysmans. Vielen Dank, Hanjo Kesting, dass Sie bei uns waren und uns dieses wunderbare Buch vorgestellt haben.